Ich selbst, ich habe die ganze Zeit übrigens gedacht, ich weiß gar nicht, das war natürlich nur so ein Gefühl, er hat nicht viel gesagt in diesem Prozess, aber ich hatte die ganze Zeit so ein Gefühl, wow, dieser Mann, der ist einfach nur gefährlich.
Ohne Bewährung. True Crime von hier.
Hi und herzlich willkommen zu Ohne Bewährung, einem Podcast von Audio West und den Ruhrnachrichten. Ich bin Alicia Theisen.
Und ich bin Nora Wager und wir sprechen in unserem Podcast über Kriminalfälle hier aus der Umgebung, zum Beispiel im Ruhrgebiet und vor allem die Prozesse dahinter. Und deswegen ist auch heute wieder bei uns unser Gerichtsreporter Jörn Hartwig. Hi Jörn.
Hi Nora. Hi Alicia.
Hi. Heute, da haben wir einen Fall, da geht's um einen Serientäter und zwar jetzt nicht um einen, der irgendwelche Tankstellen überfallen hat oder irgendwo eingebrochen ist oder was geklaut hat, also das gibt's ja häufiger, sondern dieser Mann, über den wir heute sprechen wollen, der ist ein Serienvergewaltiger. Und das, was ja vielleicht das Übelste daran ist, er gilt nicht nur als extrem gefährlich, sondern er ist auch noch total jung. Also aktuell ist er gerade mal 28 Jahre alt. Er hat inzwischen schon fast 10 Jahre im Gefängnis gesessen und ob er jemals wieder da entlassen wird, das weiß er selbst nicht. Er sitzt nämlich in der Sicherungsverwahrung, obwohl er noch so jung ist und die ist ja zeitlich unbefristet.
Ja, und dieser Mann, das ist Timo. Das ist natürlich nicht sein richtiger Name, aber wir wollen nicht, dass er durch unseren Podcast identifizierbar wird. Das machen wir aber nicht unbedingt zu seinem Schutz. Er wird ja noch viele, viele Jahre im Gefängnis sitzen. Wir machen das auch wegen seiner Opfer, die nämlich auch noch total jung waren. Eines der Mädchen, das er nachts auf einer Straße vergewaltigt hat, das war gerade mal 13 Jahre alt, vor dem Gesetz also noch ein Kind. Und ja, wir wollen natürlich nicht, dass bei den Opfern, wenn sie Timos richtigen Namen hören, alles wieder hochkommt und dass dann nachträglich vielleicht nochmal ein Trauma auslöst.
Timo, der kommt hier bei uns aus der Gegend, aus Recklinghausen. Wir haben natürlich viele Hörer aus dem Ruhrgebiet, aber wer sich nicht ganz so gut auskennt, das liegt am Rand des Ruhrgebiets, so rund 20 Kilometer nördlich von Bochum. Ist eine relativ große Stadt. Da ist er auf jeden Fall aufgewachsen, da ist er auch später zur Schule gegangen und dahin ist er auch wieder zurückgekehrt, als er mit 20 das erste Mal aus dem Gefängnis entlassen worden ist. Das war nach 3 Jahren Jugendhaft, die er damals bis auf den letzten Tag abgesessen hat.
Ja, aber man muss auch sagen, die Zeit in Freiheit, die hat dann auch nur ganze 3 Monate gedauert. Dann ist Timo wieder festgenommen worden. Das war im Juni 2017. Und seit diesem Tag, da sitzt er wirklich ununterbrochen im Gefängnis, weil er als absolut unberechenbar gilt und weil auch alle Angst haben, dass sofort wieder was passiert, wenn er entlassen wird.
Lass uns mal ganz zum Anfang gehen und erstmal auf Timos Leben gucken. Timo, der war gerade mal 1 Jahr alt, als seine Eltern sich getrennt haben. Die haben sich ständig gestritten, wohl auch geprügelt. Ob der Vater die Mutter geschlagen hat oder sie sich gegenseitig, das ist nicht so ganz klar. Timo, der hatte aber noch einen 3 Jahre älteren Bruder und nach der Trennung waren dann erstmal beide Kinder mit der Mutter alleine. Die Mutter von Timo, die war mit der Situation aber wirklich völlig überfordert. Sie ist schwer krank geworden, sie war in psychiatrischer Behandlung wegen Depression und so sind die Brüder dann schon ziemlich früh zu den Großeltern gekommen.
Das war am Anfang auch dann gar nicht so schlecht für die beiden Jungs. Also als Timo dann aber älter geworden ist, da ist er mit der Situation wohl einfach nicht mehr klargekommen. Er ist ein paar Mal hin und her, also zurück zu der Mutter, dann wieder zu den Großeltern. Aber da gab es halt auch immer nur Ärger.
Ja, und vor Gericht hat Timo dann auch nicht gut über seine Großeltern gesprochen, vor allem nicht gut über seinen Opa, der nicht sein richtiger Opa war, sondern sein Stiefopa, also der Mann, Lebensgefährte seiner Oma. Er hat nämlich gesagt, der war total ungerecht zu mir und der hat immer zu viel getrunken, wobei wir allerdings sagen müssen, dass wir überhaupt nicht wissen, ob das stimmt. Bei seiner Zeugenvernehmung damals hat der Großvater das auf jeden Fall abgestritten.
Ja, was nämlich auch zur Wahrheit gehört, ist, dass Timo seine Großeltern und auch seine Mutter immer wieder gegeneinander ausgespielt hat. Und er hat seine Großeltern auch beklaut.
Ja, es gibt da eine Situation, die schon damals so richtig Ärger gemacht hat und die einen rückblickend auch echt schon ein bisschen nachdenklich werden lässt. Also als Timo noch ein Kind war, ist er mit den Großeltern in den Urlaub gefahren. Und da hat er ein Mädchen mit einem Messer verfolgt. Was aber wohl keine echten Konsequenzen hatte. Also was man sagen kann, das ist, dass er schon als Kind offenbar eine Neigung zu Waffen hatte, vor allem zu Messern, die er auch später als Jugendlicher nicht abgelegt hat. Und Messer waren ja auch bei den Vergewaltigungen später immer im Spiel.
Ja, und die Großeltern, die haben sich auch Gedanken gemacht, als Timo 11 war, da sind sie das erste Mal mit ihm zur Kinder- und Jugendpsychiatrie gefahren, weil es auch in der Schule einfach nicht lief, er konnte sich nicht konzentrieren, mal war er ängstlich, mal hat er den Clown gespielt, er ist wohl auch gemobbt worden, worauf er selbst dann so reagiert hat, dass er sich total verweigert hat, dass er gar nichts mehr mitgemacht hat.
Ja, ist dann tatsächlich auch ein paar Monate in der Psychiatrie behandelt worden. Die Ärzte, die haben ihm auch Medikamente verschrieben, aber so richtig geändert hat das alles wohl nichts.
Es gibt dann so einen Vorfall aus der Schule, der einem auch ja, Angst machen kann. In der 5. Klasse soll Timo nämlich mal einen Mitschüler gewürgt haben und auch nicht mal eben kurz. Aber auch das hat wohl nur schulinterne Konsequenzen gehabt. Er war ja noch unter 14 und damit noch nicht strafmündig.
Die Probleme mit den Mitschülern, die waren dann am Ende aber so groß, dass Timo schließlich immer mehr geschwänzt hat und dann irgendwann gar nicht mehr zur Schule gegangen ist. Er ist zwar morgens aus dem Haus gegangen und nachmittags irgendwann wieder zurückgekommen, aber was er in der Zwischenzeit gemacht hat, das ist überhaupt nicht klar. In der Schule war er auf jeden Fall nicht und auch einen Abschluss hat er deswegen natürlich nicht gemacht.
Was übrigens echt tragisch ist, Timo war nämlich sehr intelligent. Das hat sich später in den Prozessen herausgestellt. Die Werte, die er bei den Tests erreicht hat, die waren zwar ein bisschen schwankend, aber die waren nahe dran an einer Hochbegabung sogar.
Ja, er wollte den Schulabschluss eigentlich ja auch nachholen, zumindest erstmal den Hauptschulabschluss im Rahmen von einer Maßnahme für Jugendliche, die bis dahin noch keinen Abschluss gemacht haben. Aber da ist er dann nach nur 4 Monaten wieder rausgeflogen, weil er einen Schlagstock und Handschuhe mitgebracht hat, die mit Quarzsand gefüllt sind. Also die gelten zwar offiziell nicht als Waffe, aber mit denen kann man natürlich schon richtig übel zuschlagen. Außerdem ist in seinem Spind damals ein bisschen Marihuana gefunden worden und dazu eine Feinwaage, was natürlich ein Zeichen sein kann, dass er vielleicht auch gedealt hat.
Ja, es sieht also nicht so wirklich gut für ihn aus. Um das Ganze mal so ein bisschen zeitlich noch einzuordnen, wir sind jetzt Anfang 2014. Timo war damals 18 Jahre alt, als er eben aus dieser Maßnahme, die ja eigentlich auch schon so eine zweite Chance war, als er da rausgeflogen ist.
Ja, und das war dann genau die Zeit, in der er Marie kennengelernt hat. Marie, das ist natürlich auch nicht ihr richtiger Name. Marie kam aus Bochum. Sie war damals 13. Sie ging also noch zur Schule. Die beiden haben sich im Internet kennengelernt auf knuddels.de. Timo hat da gezielt nach jungen Mädchen gesucht, obwohl er eigentlich, so hat er später gesagt, eigentlich eine Freundin hatte, eine 17-Jährige aus Essen. Aber, dass er da nach anderen Mädchen gesucht hat, jüngeren Mädchen, das war für ihn zumindest überhaupt kein Problem offenbar.
Ja, Marie hat dann auf jeden Fall immer wieder mit Timo gechattet, aber alles heimlich. Ihre Eltern haben nämlich genau davor totale Angst gehabt, also dass ihre Tochter über das Internet irgendwie unbekannte Männer kennenlernt. Und sie haben das Thema Medienverantwortung in der Erziehung wirklich sehr, sehr ernst genommen. Aber Marie hat Timo dann trotzdem ihre Handynummer gegeben und am 28. Februar 2014, da hat sie sich dann auch mit ihm getroffen.
Die beiden sind von Bochum mit der Bahn nach Essen gefahren. Sie waren bei IKEA, sie waren bei McDonald's und dann auch im Kino. Dazu hatten sie sich nämlich verabredet und da haben sie dann auch so ein bisschen rumgeknutscht.
Und Timo ist dann mit ihr auch wieder nach Bochum zurückgefahren und zwar bis in ihren Stadtteil. Die beiden sind dann aus der Bahn ausgestiegen. Er wollte dann aber noch einen Joint rauchen, was er auch gemacht hat. Und Marie ist ein bisschen vorgelaufen, weil sie damit nämlich nichts zu tun haben wollte. Und genau diese Situation, ja, die hat Timo dann ausgenutzt.
Er ist ihr plötzlich hinterhergerannt, er hat ihr direkt ins Gesicht gegriffen und hat sie dann mit einem Taschenmesser bedroht. Dann hat er eine Decke auf den Boden gelegt, also auf die Straße, auf den Bürgersteig, die er aus seinem Rucksack geholt hat, den er dabei hatte. Und dann hat er gesagt, leg dich dahin und verhalte dich normal. Marie, ja, für die war das natürlich ein totaler Schock. Sie hatte richtig, richtig große Angst gekriegt. Sie hat nur noch sowas gesagt wie, ich will das nicht. Aber Timo, der hat da überhaupt nicht, das war ihm egal. Er hat darauf nur noch geantwortet, sei still, sonst muss ich das Messer wieder rausholen. Marie musste dann ihre Hose ausziehen, auch ihre Unterhose. Und dann hat Timo sie auf der Straße vergewaltigt, auf dieser Decke. Das Messer hatte er dabei immer griffbereit in seiner Jackentasche. Marie, die hat dann alles über sich ergehen lassen, weil sie einfach totale Angst gehabt hat.
Das ist so, so krass. Vor allem, sie ist ja wirklich 13. Also die ist fast noch ein Kind. Also
die ist noch ein Kind. Ja.
Stimmt, sie ist noch ein Kind.
Horror.
Timo hat sie dann immerhin gehen lassen. Er hat sich ein paar Stunden später dann aber nochmal über Skype bei ihr gemeldet und hat gesagt, dass er sie auf jeden Fall nochmal treffen möchte, was sie natürlich absolut selbstverständlich abgelehnt hat. Und dann hat er aber sofort gedroht, dass er weiß, wo sie wohnt, dass er sie stalken will, wenn er sich nicht nochmal mit ihr treffen kann.
Ja, und was ich wirklich stark finde, ist, dass Marie dann, obwohl sie wahrscheinlich wirklich unfassbare Angst gehabt haben muss vor diesem Typen, sie hat das einzig Richtige gemacht und hat noch am gleichen Abend alles ihren Eltern erzählt. Und die sind dann auch sofort mit ihr ins Krankenhaus gefahren und von da ist dann auch die Polizei gerufen worden.
Timo ist dann ein paar Wochen später festgenommen worden und auch verurteilt worden. Das war im Oktober 2014. Die Richter am Essener Landgericht haben damals 3 Jahre Jugendhaft verhängt wegen besonders schwerer Vergewaltigung und auch wegen Kindesmissbrauchs. Marie war ja eben erst 13 Jahre alt und damit noch ein Kind. Und die Strafe, das haben wir am Anfang schon mal gesagt, die hat er dann bis auf den letzten Tag abgesessen.
Und das ist ja auch wirklich einfach unfassbar, wenn wir einmal noch mal kurz zurückgucken, was da passiert ist. Also Timo war wahrscheinlich Maries erster Freund oder Date, wie man es nehmen mag. Also der Abend, der muss für sie ja auch erstmal ganz schön gewesen sein. So ein bisschen irgendwie im Kino oder knutschen und dann bringt er sie auch noch nach Hause. Aber dann auf einmal ist da der Typ, den du da im Internet kennengelernt hast, mit dem du geschrieben hast, telefoniert hast, der nett war. Und dann bedroht einen derselbe Mann auf einmal mit einem Messer und man wird auf der Straße auf einer Decke vergewaltigt. Also es ist wirklich so schlimm, das kann man sich, glaube ich, gar nicht vorstellen. Man muss auch dazu sagen, Marie war noch Jungfrau. Wir haben es ja schon gesagt, auch rein rechtlich ist sie noch ein Kind gewesen. Also ich glaube, das wird ganz, ganz schwierig, sowas wieder zu vergessen, wenn einem sowas Schlimmes passiert ist.
Ja, und während Marie versucht hat, das alles zu verarbeiten, da hat Timo dann im Gefängnis gesessen. In der Haft hat er eine Ausbildung begonnen im Baubereich. Aber das hat auch nicht funktioniert. Die hat er wieder abgebrochen. Er ist dann auf die sozialtherapeutische Abteilung verlegt worden. Da ist eine Therapie mit ihm, zumindest angefangen worden. Aber das hat auch nicht funktioniert. Nach 70 Stunden ist die Therapie wieder abgebrochen worden, weil er nämlich einfach nicht vernünftig mitgearbeitet hat. So hieß es damals. Hätte er das gemacht und sich auch emotional geöffnet, dann wäre er wahrscheinlich sogar früher entlassen worden. Endstrafe, so nennt man das, das macht ja eigentlich kaum ein Häftling. Man wird in der Regel ja spätestens nach 2/3 der Strafe vorzeitig entlassen. Aber bei ihm war das eben genau nicht der Fall.
Ja, eben weil er nicht früher entlassen wurde, hat es dann auch bis Ende März 2017 gedauert, bis er wieder nach Hause durfte. Er war dann wieder bei seiner Mutter in Recklinghausen und nicht bei den Großeltern, mit denen er ja eigentlich aufgewachsen ist.
Ja, und er hat auch Pläne gehabt. Er wollte sich bei der Volkshochschule anmelden und wollte im Sommer bei einem Paketdienst anfangen in der Nachtschicht. Und er wollte seinen Autoführerschein machen und umziehen, nämlich nach Essen in eine eigene Wohnung. Und er wollte auch seine Therapie fortsetzen, die er ja in Haft angefangen und dann abgebrochen hatte. Aber aus all diesen Plänen, da ist nichts geworden.
Ja, das Einzige, was er immerhin geschafft hat, ist, er hat keine Drogen mehr genommen und er hat auch nicht mehr getrunken.
Ja, das stimmt, aber so richtig über den Weg getraut haben ihm Justiz und Polizei damals auch nicht. Timo ist nämlich in das sogenannte Kursprogramm, KURS-Programm gekommen, über das wir hier in unserem Podcast ja auch schon mal gesprochen haben, bei der Folge Lisa, die Frau, die ins Gefängnis wollte zum Beispiel. Das ist ein spezielles Programm für rückfallgefährdete Sexualstraftäter. Dabei wird man unter die Aufsicht von speziell geschulten Polizisten gestellt, die einen, ja, kann man schon so sagen, im Auge behalten die ganze Zeit und zu denen muss man auch Kontakt halten, aber das hat Timo auch gemacht.
Was er allerdings auch sofort wieder gemacht hat, er hat über das Internet sofort wieder nach jungen Frauen gesucht und versucht, mit denen Kontakt aufzunehmen. Er selbst war 20, als er entlassen worden ist und er hatte keine Freunde. Also die hatte er auch schon vorher nicht. Und die einzigen, die während der Haftzeit dann Kontakt zu ihm gehalten haben, das waren halt seine Großmutter und auch sein Vater. Der lebt zwar in England, aber er hat wohl zumindest seinem Sohn immer mal wieder geschrieben.
Er hat dann wieder bei Knuddels ein Profil von sich erstellt und er hat so tatsächlich ein paar Frauen und Mädchen kennengelernt, mit denen er auch geschrieben hat. Eine davon, das war eine junge Frau aus Bochum, die wir hier Chantal nennen. Und mit ihr hat es dann auch geklappt. Die beiden haben sich getroffen und sie sind dann auch ziemlich schnell zusammengekommen.
Chantal, die hatte schon ein Kind, das allerdings nicht mehr bei ihr gelebt hat. Das hat das Jugendamt in eine Pflegefamilie abgegeben. Und sie war auch schon wieder schwanger im 5. Monat. Und das ist wichtig für unsere Geschichte, das war auch der Grund, warum sie sich zwar mit Timo getroffen hat, warum die beiden zusammengekommen sind, aber warum sie absolut keinen Sex mit ihm wollte.
Ja, und eigentlich passte Timo das nicht, aber irgendwas muss ihn halt ja an Chantal fasziniert haben. Er hat das nämlich akzeptiert. Chantal hatte eine eigene Wohnung, er war dann oft bei ihr, er hatte ja auch nichts zu tun. Also die beiden haben dann abends einfach nur im Bett gelegen und ferngesehen. Und er hat zwar immer wieder das Thema Oralverkehr ins Spiel gebracht, aber auch das wollte Chantal nicht, weil sie als Kind von ihrem Stiefvater dazu gezwungen worden ist. Und auch das hat Timo akzeptiert, also zumindest mindeste Zeit lang.
Ja, dann ist nämlich was passiert, was ihn ziemlich wütend gemacht hat. Es war wieder so ein Abend, ganz klassisch. Die beiden haben gemeinsam in der Wohnung rumgehangen. Und als Chantal dann eingeschlafen ist, da hat er ihr Handy kontrolliert. Das lag unter ihrem Kopfkissen. Und dabei, da hat er dann gesehen, dass Chantal mit ihrem Ex-Freund geschrieben hat. Und da wohl auch wieder von Oralverkehr die Rede war, den die beiden offensichtlich vorhatten.
Obwohl sie selbst gesagt hat, ja, das ließ sich vielleicht so, aber das habe ich meinem Ex-Freund in Aussicht gestellt, aber eigentlich nur, damit er sich überhaupt mit mir trifft. Sie wollte nämlich, dass ihr Ex-Freund einen Vaterschaftstest macht, weil sie meinte, dass er halt der Vater ihrer Kinder sein könnte. Sicher war sie sich da nämlich nicht.
Wusste Chantal eigentlich von Timos Vorstrafe?
Sie wusste zumindest, dass er im Gefängnis war, aber warum genau, das wusste sie wohl nicht. Aber sie hat die Beziehung zu Timo wohl ziemlich ernst genommen, weil sie gesagt hat, der war immer total lieb zu mir. Die beiden, die hatten auch Zukunftspläne. Timo, der hat ihr sogar gesagt, hat ihr versprochen, dass er ihre Tochter, die ja nicht bei Chantal gelebt hat damals, dass er die sogar adoptieren will, damit sie zurück ja zu ihnen beiden, zu ihrer Mama kommt.
Ja, aber wir sind ja jetzt in der Nacht, als Timo heimlich das Handy von Chantal kontrolliert hat. Und da war er dann halt richtig sauer, weil er gedacht hat, hey, der Ex-Freund, der bekommt das, was er halt will und ich nicht. Er ist dann mitten in der Nacht nochmal aufgestanden, das war so gegen 3 Uhr, ist dann in die Küche gegangen, hat ein Messer geholt. Dann ist er zur Wohnungstür und hat den Schlüssel abgezogen, damit Chantal nicht mehr rauskommt. Er hat auch noch ihr Handy eingesteckt und dann ist er wieder ins Bett, hat Chantal geweckt und gesagt, dass er jetzt Oralverkehr will. Und als sie sich geweigert hat, da hat er ihr erst mit der Spitze des Messers gegen den Rücken gestochen und dann hat er die Klinge zu ihrem Bauch geführt und gesagt, wenn du das nicht machst, dann steche ich den Kleinen ab.
Ja, man kann sich natürlich vorstellen, dass Chantal sofort in absoluter Panik war. Sie ist aus dem Bett gesprungen, sie ist zur Wohnungstür gerannt, aber die Tür, die war abgeschlossen, der Schlüssel war nicht mehr da. Dann ist sie ins Badezimmer gerannt. Sie hat von innen mit aller Kraft versucht, die Tür zuzuhalten. Sie hat um Hilfe geschrien, aber Timo war einfach stärker als sie. Er ist rein ins Badezimmer, er hat ihr den Mund zugehalten, er hat sie auf die Knie gedrückt und dann hat er seine Drohung nochmal wiederholt. Er hat nochmal gesagt, dass er den Kleinen abstechen wird. Und dann hat Chantal schließlich ja das gemacht, was er von ihr verlangt hat.
Dabei ist dann allerdings etwas passiert, womit keiner der beiden rechnen konnte. Chantal hat plötzlich ganz schlimme Bauchschmerzen gekriegt. Sie hat sich auf dem Boden gekrümmt, sie hat geweint. Und das war dann die Situation, in der Timo das Messer schließlich fallen gelassen hat und plötzlich wieder ganz anders war. Er hat sich dann nämlich wohl echte Sorgen gemacht.
Ja, die beiden sind dann tatsächlich auch sofort mit der Straßenbahn ins Krankenhaus gefahren. Dabei hat Timo ihr allerdings gesagt, dass sie sich bloß nichts anmerken lassen soll. Er war auch im Krankenhaus überall mit dabei, also sogar als Chantal gynäkologisch untersucht worden ist. Die Ärztin hat wahrscheinlich gedacht, ja, das ist halt der Vater des Kindes. Gefragt hat sie allerdings nicht und sie hat auch keinen Verdacht geschöpft, dass da jetzt irgendwas passiert sein könnte oder irgendwas nicht stimmen könnte.
Zum Glück waren die Schmerzen von Chantal nichts Ernstes. Es war wohl nur Nierenstau. Die beiden, die sind dann wieder zurück in ihre Wohnung gefahren. Timo hat sich auch entschuldigt. Er hat ihr das Handy wiedergegeben und auch den Wohnungsschlüssel.
Jetzt könnte man natürlich denken, Chantal wird sofort die Polizei angerufen haben. Hat sie aber nicht gemacht. Sie hat allerdings einer Freundin davon erzählt. Und diese Freundin, die hatte ja auch immer wieder gesagt, du musst das anzeigen. Aber Chantal, die wollte das nicht. Die Beziehung mit Timo, die war dann allerdings, kann man sich ja auch vorstellen, ja, mehr oder weniger am Ende. Die beiden haben sich zwar noch ein paar Mal geschrieben. Er hat ja um eine zweite Chance gebettelt mit so Worten wie, das war nicht ich. Aber sie hat ihm nur geantwortet, ziemlich klar eigentlich. Sie hat ihm geantwortet, du hast mich und mein Baby bedroht. Und das war es dann auch für sie. Sie hatte einfach kein Vertrauen mehr, was man ja auch absolut nachvollziehen kann.
Ich finde, was irgendwie alles noch schlimmer macht, also es ist eh schon schlimm genug, ist ja, dass Chantal ihm gesagt hat, dass sie sexuell missbraucht worden ist von ihrem Stiefvater und dass er ihr dann in dieser, in Anführungszeichen, Beziehung das Gleiche antut. Also das ist wirklich einfach nur widerlich.
Ja.
Rausgekommen ist die Tat übrigens durch Zufall, als Timo nämlich wegen einer Tat, über die wir jetzt noch nicht gesprochen haben, festgenommen worden ist, ist natürlich auch sein Handy durchgeguckt worden und da gab es einen Kontakt. Der war unter Chantal Schlampe abgespeichert. Also so viel schon mal zu seinen angeblich ernsten Absichten und den Zukunftsplänen mit Chantal. Aber da war auch noch der Chatverlauf abgespeichert und da stand ein Satz von Chantal, der Polizei sofort aufgefallen ist. Das war eine Antwort auf eine von Timos Entschuldigungen und der Satz hieß, ach, bis zum nächsten Mal und dann stehst du wieder mit einem Messer vor mir. Und dann gab es ja auch noch seine Formulierung, das war nicht ich.
Die Polizei, die hat Chantal dann ausfindig gemacht und auch vernommen und sie hat dann das eben auch nochmal alles erzählt, was wir euch gerade geschildert haben, dass sie da eben geschlafen hat, ne, dass er sich plötzlich nackt neben sie gelegt hat, obwohl er sonst immer in Shorts und T-Shirt geschlafen hat und dass er ihr eben das Messer leicht gegen den Bauch gedrückt hat und dass er dann gesagt hat, wenn du jetzt nicht machst, was ich will, steche ich den Kleinen ab.
Das ist wirklich so schlimm und ja, sie ist wahrscheinlich auch einfach nicht zur Polizei gegangen und hat das direkt angezeigt, weil sie Angst gehabt hat.
Das glaube ich auch. Also Timo hat ja schon auf der Fahrt ins Krankenhaus gedroht, dass was passieren wird, wenn sie zur Polizei geht. Und das hat sie wohl richtig ernst genommen. Was man aber auch sagen muss, sie hat wohl auch versucht, das Ganze zu verdrängen. Und zwar ziemlich schnell. Und das hat ja wohl auch einigermaßen geklappt. Im Prozess, da war damals die Rede davon, dass sie emotional, ja, ist jetzt keine schöne Formulierung, aber so wurde es halt gesagt, dass sie emotional ziemlich verflacht ist. Also was damit gemeint ist, sie war total nüchtern. Sie hat einfach alles erzählt. Sie hat das einfach so ja emotionslos erzählt. Zum Beispiel auch, dass sie früher schon vergewaltigt worden ist.
Ja, Timo, der hat auf jeden Fall Glück gehabt, dass sie damals nicht direkt zur Polizei gegangen ist, jetzt aus seiner Sicht, weil dadurch ist ihm ja erstmal nichts passiert. Aber anstatt sich in dem Moment irgendwie mal zu reflektieren, wir haben ja schon drüber gesprochen, er war jetzt nicht dumm oder so, zu sagen, halt, stopp, was habe ich da getan, hat er weiter Kontakt zu jungen Frauen und Mädchen gesucht. Aber jetzt nicht mehr nur über Knuddels, sondern auch über eBay Kleinanzeigen, was im ersten Moment natürlich komisch klingt.
Ja, aber das war schon eine Masche von ihm. Ihm ist nämlich aufgefallen, dass zwei junge Frauen Anzeigen geschaltet haben, weil sie einen Job als Babysitterin gesucht haben. Und darauf hat sich Timo dann gemeldet. Und er hat halt so getan, als ob er ein Vater wäre von einer zweijährigen Tochter, dass er alleinerziehend ist. Und er hat sogar ein Foto von einem kleinen Mädchen mitgeschickt und gesagt, ja, das hier ist meine Tochter, was natürlich alles gelogen war.
Ja, beim ersten Mal hat es auch nicht geklappt, was er davor hatte. Es kam zwar zu einem kurzen Treffen an der Haustür einer dieser beiden jungen Frauen, aber da hat sich dann damals ziemlich schnell der Freund dieser Frau eingeschaltet und das Ganze gestoppt. Er hat Timo damals eine klare Warnung geschickt, dass er seine Freundin nicht anbaggern soll, dass er sie in Ruhe lassen soll.
Ja, dazu muss man wissen, dass Timo diese Frau halt total ausgefragt hat und dabei auch ganz klar Grenzen überschritten hat. Er hat nämlich auch gefragt, ob sie denn einen Freund hat, ob sie beim Babysitten Kleider anziehen kann, weil seine Tochter das ja so schön findet. Er hat sogar gefragt, ob sie mit ihrem Freund Sex haben wird, wenn seine Tochter mal bei ihr übernachten sollte. Ja, und am Ende hat er ihr sogar geschrieben, dass er sie lieb hat. Also alles schon sehr, sehr übergriffig, was natürlich damit zusammenhing, dass es ihm natürlich nicht ums Babysitten ging. Er wollte ja nur die Frau.
Ja, bei solchen Fragen ist es auch kein Wunder, dass der Freund sich dann irgendwann eingeschaltet hat und im Rückblick natürlich auch ein Riesenglück für die Frau, wenn man weiß, was dann als nächstes passiert ist.
Ja, die nächste, das war Lina, zumindest nennen wir sie hier so in unserem Podcast. Lina war erst 16 und hat in Essen in einer Wohngruppe gelebt und sie hat auch im Juni 2017 über eBay Kleinanzeigen eine Anzeige geschaltet, weil sie auch einen Job als Babysitterin gesucht hat. Und bei ihr hat Timo dann eigentlich genau das Gleiche gemacht. Er hat wieder behauptet, dass er ein alleinerziehender Vater ist und dass er auch eine zweijährige Tochter hat, für die er halt eine Babysitterin sucht.
Ja, und auch mit Lina hat er sich dann getroffen in der Essener Innenstadt am Hauptbahnhof. Und vorher hatte er sie über WhatsApp auch schon komplett ausgefragt. Also ob sie schon vergeben ist, wie groß sie ist, ob sie auch mal länger als 21 Uhr könnte, was sie allerdings sofort verneint hat, weil sie abends zurück in ihrer Wohngruppe sein muss. Und er hat sie auch noch gefragt, ob sie ihm nicht schon mal ein Foto schicken kann, was Linda auch gemacht hat. Darauf hat er dann sofort geschrieben, dass sie hübsch ist.
Ja, beim ersten Treffen hat Timo das dann als eine Art Vorstellungsgespräch bezeichnet, obwohl wir ja wissen, hier ging es nie um irgendeinen Job. Und bei dem hat Timo sich dann total großzügig gegeben. Er hat Lina nämlich 20 Euro pro Stunde angeboten, obwohl sie eigentlich nach nur 10 Euro gefragt hat. Und dann hat er sie auch noch gefragt, ob sie nicht mehr oder weniger sofort anfangen kann. Die beiden haben dann auch einen Termin ausgemacht, 3 Tage später. Der Treffpunkt sollte eine Haltestelle am Essener Stadtwald sein.
Und auch Lina ist von Timo damals gefragt worden, ob sie nicht ein Kleid anziehen könnte, mit der gleichen Begründung, weil seine kleine Tochter halt Kleider so besonders mag. Als Lina ihm dann gesagt hat, dass sie keine Kleider trägt, da hat er sie dann gefragt, ja und wie ist es mit dem Rock, kannst du vielleicht einen Rock anziehen? Und da hat sie dann auch gesagt, okay, mache ich.
Ja, und wir wissen natürlich, wohin das alles führen sollte. Timo hat Lina vor dem nächsten Treffen, bei dem er ihr seine Tochter übergeben wollte, auch noch geschrieben, ob sie ihm nicht mal Lust hätte, was ohne die Kleine zu machen. Was Lina allerdings sofort abgelehnt hat. Und er wollte auch noch wissen, was passiert, wenn sie mal abends nicht zurück in ihre Wohngruppe geht. Und darauf hat sie ihm dann geantwortet, nee, das geht gar nicht.
Ja, sie wollte ja auch wirklich gar nichts von Timo. Sie wollte einfach nur einen kleinen Job, um sich ein bisschen Geld zu verdienen. Was sie dann auf seine Bitte übrigens auch noch gemacht hat, das war, dass sie den Chatverlauf bei eBay Kleinanzeigen gelöscht hat und dann mit Timo nur noch über WhatsApp geschrieben hat.
Ja, das Treffen am Stadtwald war dann am 26. Juni 2017. Lina war um 17 Uhr da, Timo kam dann allerdings alleine mit der Begründung, dass seine Tochter noch bei einem Freund ist, der aber gleich kommt und sie dann vorbeibringt.
Die beiden sind dann zu einer Bank gegangen im Stadtwald und haben dann da gewartet, rund eine Stunde lang. Timo hat dabei immer so getan, dass ihm sein Freund schreiben würde und Lina gesagt, dass sich der Freund verspätet und das war aber natürlich alles komplett ausgedacht. Der Freund konnte ja gar nicht kommen, es gab ja keine Tochter und es war ja auch nie geplant, da irgendwie einen Job zu haben für Lina.
Ja, und dann ist Timo plötzlich aufgestanden. Er hat ein Cuttermesser aus seiner Tasche geholt, also so ein Teppichmesser, und er hat es Lina von hinten an den Hals gehalten. Mit der anderen Hand hat er ihren Mund zugehalten, sodass sie gar nicht schreien konnte. Aber Lina, die hat auch gar nicht geschrien, weil sie nämlich erst gedacht hat, dass das Ganze ein Scherz ist. Sie hat sogar noch Timos Hand von ihrem Mund weggeschoben. Aber das war kein Spaß.
Ja, Lina musste dann mit Timo noch weiter in den Stadtwald reingehen. Erst waren die beiden noch auf einem der Hauptwege, aber dann hat Timo sie auf einen Reitweg gelenkt, der so ein bisschen versteckt war, so dass man ihn vom Hauptweg aus halt nicht sehen konnte.
Und an so einer Stelle, wo er sich einigermaßen sicher wohl gefühlt hat, da hat er Lina dann plötzlich wieder von hinten gepackt, hat ihr wieder den Mund zugehalten und ihr sein Cuttermesser an den Hals gehalten, also wirklich gefährlich. Er hat sie auf den Boden gezogen, sodass sie dann auf dem Rücken lag und dann hat er ihr unter den Rock gefasst.
Für Lina war natürlich jetzt endgültig klar, was da passieren sollte, dass Timo sie vergewaltigen will, aber sie hat trotzdem noch klar denken können. Sie hat nämlich sowas gesagt wie, das können wir doch auch anders klären. Und das war ein guter Satz. Timo hat das nämlich so verstanden, dass er vielleicht auch an sein Ziel kommt, ohne Gewalt, ohne Bedrohung. Und er hat Lina dann auch tatsächlich losgelassen.
Ja, Lina ist dann aber sofort aufgesprungen und schreiend weggerannt, zurück in Richtung Hauptweg. Aber sie war nicht schnell genug. Timo hat sie schon nach nur 30 Metern wieder eingeholt. Er hat ihr sofort wieder den Mund zugehalten und ihr auch wieder das Messer an den Hals gehalten.
Und obwohl das für Lina absolut lebensgefährlich war mit dem Cuttermesser am Hals, hat sie sich trotzdem weiter gewehrt. Sie hat Timos Hand von ihrem Mund gerissen, hat wieder um Hilfe gerufen und dann hat sie ihm mit voller Wucht zwischen die Beine getreten. Das hat ihr Opa ihr nämlich so beigebracht.
Ich liebe diesen Opa in dem Moment wirklich.
Ja, wirklich.
Und natürlich auch richtig gut, dass Lina sich dann losreißen konnte. Und diesmal hat sie es dann auch wirklich geschafft. Sie ist zurück zum Hauptweg und da ist ihr auch schon ein Spaziergänger entgegengekommen, der mit seinem Hund unterwegs war und auch ihre Hilferufe gehört hatte. Und dieser Mann, der hat Lina dann sofort an zwei Frauen quasi übergeben, die da gerade vorbeigekommen sind. Und er selbst hat dann sofort die Verfolgung aufgenommen, weil Lina ihm halt gesagt hat, dass da jemand versucht hat, sie zu vergewaltigen.
Und dieser Spaziergänger, der hat vor Gericht später gesagt, dass er damals selbst total unter Adrenalin gestanden hat, weil das für ihn so eine Flashback-Situation gewesen ist. Es ist alles wieder hochgekommen, weil er nämlich selbst in seiner Kindheit sexuelle Gewalt erlebt hat. Er hat versucht, Timo zu kriegen. Er ist noch in die Richtung gerannt, aber er hat ihn dann nicht mehr gesehen. Timo muss irgendwie querfeldein geflüchtet sein.
Er ist zwar in dem Moment entkommen, aber er hat am Tatort etwas verloren, nämlich seine blaue Armbanduhr. Die ist ihm beim Kampf mit Lina irgendwie verloren gegangen.
Ja, damit konnte man in dem ersten Moment natürlich noch nichts anfangen. Timo hat sich dann übrigens noch am selben Abend bei seinem Kursbeamten gemeldet und hat am Telefon gesagt, ja, ich habe Scheiße gebaut und wir müssen uns unbedingt treffen. Das Treffen, das hat es dann auch tatsächlich noch gegeben und zwar am nächsten Tag. Da hat Timo dann aber nur noch gesagt, ja, ich habe vielleicht eine Zigarette geraucht, da war vielleicht Marihuana drin. Ich habe total Angst gekriegt und das war aber alles komplett gelogen. Es ist sogar noch ein Drogenschnelltest gemacht worden, der natürlich negativ war. Und ein paar Stunden später ist Timo dann auch tatsächlich festgenommen worden.
Ja, es war dann aber auch gar nicht so schwer, weil Lina ja den Chat mit Timo auf ihrem Handy hatte und seine Nummer war genau die, die auch der Polizei bekannt war, weil die auch seinen Kurssachbearbeiter benutzt hat. Und außerdem war sein Handy genau zur Tatzeit am Essener Stadtwald in einen der Funkmasten eingeloggt, sodass ja wirklich klar war, dass er da war.
Und wie ging es Lina? Also war sie verletzt durch den Kampf?
Also körperlich eigentlich kaum, da hat sie Riesenglück gehabt. Sie hatte nur eine kleine Schnittverletzung an der Innenseite ihrer Hand, am kleinen Finger und am Ringfinger. Aber sie hatte zum Beispiel keine Verletzung am Hals, was ja auch ganz, ganz leicht hätte passieren können.
Und Timo, der ist ja dann vor Gericht gekommen, der konnte das aber ja eigentlich dann gar nicht mehr bestreiten, oder?
Eigentlich nicht, würde ich auch so sagen, aber Timo hat was anderes gemacht. Er hat in dem Prozess, der Anfang 2018 dann begonnen hat am Essener Landgericht, da hat er geschwiegen. Er hat mit den Richtern nur über seinen Lebenslauf gesprochen, aber eben nicht über die Taten. Und es waren ja zwei Taten, einmal in der Wohnung mit seiner damaligen Freundin und einmal halt im Stadtpark mit Lina.
Ja, die meisten Hörer werden jetzt schon wissen, was kommt. Das heißt, Chantal und Lina müssen dann vor Gericht als Zeuginnen aussagen, oder?
Ja, mussten sie, aber dabei gab es dann noch eine absolute Besonderheit. Mit Lina sind die Richter damals nämlich tatsächlich nochmal an den Tatort zurückgekehrt, also in den Essener Stadtwald. Das war im Februar 2018. Sowas kommt eigentlich nie vor. Also ganz, ganz selten. Aber die Richter, die haben das damals gemacht, um sich halt selbst ein Bild zu machen von dieser ganzen Situation. Und auch, das war auch wichtig, von den Sichtverhältnissen. Ne? Wann konnte man wo gesehen werden? Und letztendlich natürlich auch, um die Angaben von Lina zu überprüfen.
War der Angeklagte denn auch dabei? Der saß ja eigentlich in U-Haft, jetzt nichts, wo man dann Ausflug in den Park macht.
Ja, das war also auch nicht so einfach. Er war dabei, es war ein richtiger Auflauf damals. Viele blau-weiße Busse von der Polizei, von der Justiz, viele Wachtmeister. Timo ist damals von zwei Wachtmeistern rechts und links gepackt worden. Die haben ihn dann in den Stadtwald reingeführt bis zu diesem Reiterpfad. Er hatte Handschellen an, die Füße, die waren auch zusammengekettet. Da gab es eine Kette, sodass er keine großen Schritte machen konnte, natürlich dann auch nicht flüchten konnte. Das war natürlich das, was dahinter steckte. Ja, und dann sind alle gemeinsam zu diesem Tatort, also wo Lina überfallen worden ist, dann gegangen.
Aber das muss ja für Lina super schlimm gewesen sein, dass sie nochmal an diesen Ort, also an diesen Reiterpfad in diesem Park gehen musste und dass dann auch Timo dabei war, also der Mann, der da versucht hat, sie zu vergewaltigen.
Ja, also man hat ihr das auch angemerkt, dass ihr das nicht leicht gefallen ist, aber sie war schon ziemlich tapfer. Sie hat den Richtern damals genau den Weg gezeigt, den sie damals mit Timo gegangen ist. Sie konnte sogar noch ziemlich genau, also diese beiden Stellen nennen, wo sie angegriffen worden ist. Also sie war sehr konzentriert, fokussiert und hat das irgendwie gut gemacht.
Wie hat Timo dann reagiert in der Situation da vor Ort?
Ja, er hat eigentlich mehrfach reagiert in so einer Art und Weise, wo man eigentlich nur den Kopf schütteln kann. Man denkt ja mal, okay, wie würde man sich verhalten, ne, wenn man in so einer Situation ist? Auf der Anklagebank sitzt oder halt dann da mit Handschellen, Fußketten in den Wald geführt wird. Ja, Kopf nach unten, gar nichts sagen. Aber er hat auch im Gericht, also immer wieder gelächelt, auch damals bei diesem Ausflug hat er gelächelt und zwar waren das halt immer so Situationen, wo man denkt, das passt jetzt überhaupt nicht. In so einer Situation lächelt man nicht, aber er hat es trotzdem gemacht.
Ja, wirklich ein ganz komischer Typ.
So gruselig.
Dass Richter den Sitzungssaal in ihrem Gericht verlassen, das kommt echt selten vor, das haben wir gerade schon gesagt, vor allem bei Strafprozessen. Die Richter, die können das aber machen, wenn sie meinen, dass das absolut wichtig ist, um sich selbst ein direktes Bild vom Tatort zu machen. An ihrem eigentlichen Sitzungssaal im Gericht muss dann aber auch ein Zettel hängen, wo dann steht, wo die Verhandlung an diesem Tag stattfindet, ist ja immer alles öffentlich, weil die Zuschauer natürlich die Chance haben müssen, dabei zu sein. Der Öffentlichkeitsgrundsatz ist bei Strafprozessen ja immer ganz wichtig, auch wenn die mal im Stadtwald stattfinden. Staatsanwaltschaft und Verteidigung, die sind bei so einem Ortstermin natürlich auch dabei. Der Angeklagte oder die Angeklagte sowieso. Und dann auch eine Protokollführerin oder ein Protokollführer. Also wirklich wie im Gericht eigentlich, wie eine ganz normale Verhandlung, aber halt dann eben an einem Tatort. Und in unserem Fall, da war dann ja auch noch eine Zeugin dabei, nämlich Lina, die dann vor Ort befragt worden ist.
Ja, du hast ja gerade schon gesagt, kommt ganz, ganz selten vor, dass es so Ortstermine gibt. Ich habe mal einen erlebt, ist schon ziemlich lange, lange her, bestimmt schon über 20 Jahre. Da ist das gesamte Gericht ins Bochumer Rotlichtmilieu gelaufen.
Schön.
Zu Fuß, das war nämlich ganz in der Nähe vom damals alten Landgericht in Bochum, mit dem Angeklagten, mit den Wachtmeistern, mit einer Protokollführerin, mitten rein in die Straße, wo die Frauen hinter den Fenstern sitzen und dann sogar bis hinein in eines der Zimmer. Es ging auch um eine Vergewaltigung damals, um die Vergewaltigung einer Prostituierten. Und der Angeklagte, der hat damals im Prozess immer gesagt, das stimmt alles nicht, was die Frau da erzählt. Das sah auch alles ganz anders aus, das passt überhaupt nicht. Und da haben die Richter dann irgendwann gesagt, okay, jetzt reicht's, jetzt gucken wir uns das mal an. Und dann sind sie darüber gegangen. Und das war schon, muss ich sagen, sehr, sehr kurios, als wir da alle gegen Mittag aufgelaufen sind, weil man uns ja wahrscheinlich schon von Weitem angesehen hat, dass wir da nichts, eigentlich nichts zu suchen hatten.
Standet ihr dann alle da in diesem Zimmer drin?
Ja, mit der Prostituierten. Da gab es eine Protokollführerin, da wurde die Verhandlung eröffnet und dann haben wir in dem Zimmer gestanden und dann wurde ja sich alles angeguckt. Das hat dann nicht lange gedauert, also ich sag mal maximal 5 Minuten, aber wir waren dann in diesem Zimmer drin.
Okay, das klingt schon sehr, sehr skurril, wie ihr dann da alle so standet. Hat es denn am Ende für den Fall geholfen?
Ich weiß nur noch, dass der Angeklagte verurteilt worden ist, aber mehr habe ich... Ja doch, es gibt noch eine Szene, die mir aus dem Prozess in Erinnerung geblieben ist. Der Angeklagte hat, ich weiß nicht, ob das jetzt zu weit führt, der Angeklagte hatte damals nämlich auch noch behauptet, dass er eine anatomische Besonderheit an seinem Geschlechtsteil hat und die Prostituierte eben genau das nicht geschildert hat in ihrer Zeugenvernehmung. Und deshalb wollte er den Richtern sein Geschlechtsteil zeigen und hat sogar schon seine Hose aufgemacht. Die haben aber dann sofort gerufen, halt, stopp, also so funktioniert das hier.
Okay. Das ist ein ungewöhnlicher Prozess. Also gut.
Das war ein sehr ungewöhnlicher Prozess. Aber über den können wir im Podcast nicht mehr sprechen, weil da habe ich keine Unterlagen mehr von. Das ist so lange her.
Schade. Zu dem Fall, über den wir heute sprechen, hast du ja jede Menge Unterlagen mitgebracht. Haben wir ja gerade in der Vorbereitung noch gesehen. Und Timo ist dann tatsächlich zu 7 Jahren Jugendhaft verurteilt worden. Zusätzlich haben die Richter damals aber auch noch was gemacht, was es im Jugendstrafrecht eigentlich nur auf dem Papier gibt. Sie haben nämlich angeordnet, dass die anschließende Unterbringung in der Sicherungsverwahrung einer späteren Entscheidung vorbehalten bleibt. Das heißt also, sie haben da schon festgelegt, dass über den Punkt Sicherungsverwahrung auf jeden Fall nochmal gesprochen werden muss. Und zwar im Rahmen einer komplett neuen Verhandlung und vor allem bevor die 7 Jahre vorbei sind. Also die haben dafür gesorgt, dass er nicht einfach direkt rauskommt, sondern erst entschieden werden muss, kommt er raus oder geht's in die Sicherungsverwahrung.
Das haben sie damals natürlich gemacht, weil Timo auch nach seiner ersten Haft, die ja schon 3 Jahre gedauert hat, sofort wieder rückfällig geworden ist. Wir haben das am Anfang mal gesagt, er war ja im Prinzip nur 3 Monate in Freiheit. Und sie hatten halt Angst, dass auch diese 7 Jahre nicht ausreichen werden, dass Timo danach wieder Frauen angreift, bedroht und vergewaltigt.
Wenn er jetzt schon deutlich älter gewesen wäre, dann hätten die Richter die Sicherungsverwahrung vielleicht sogar direkt angeordnet. Aber Timo war bei den neuen Taten ja gerade mal 20. Und da ist es natürlich schwierig, von einem eingeschliffenen Verhalten zu sprechen, sodass es eigentlich ja keine Hoffnung gibt. Aber auch der Vorbehalt der Sicherungsverwahrung, wie das jetzt hier passiert ist, so heißt das halt juristisch, ist im Jugendstrafrecht die absolute Ausnahme.
Auf jeden Fall. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich das schon mal erlebt habe an einem Jugendgericht. Das ist natürlich auch deshalb so selten und wird kaum gemacht, weil man natürlich immer die Hoffnung hat, dass vielleicht doch noch nicht alles verloren ist. Und deshalb haben die Richter ja auch in diesem Fall gesagt, okay, Timo ist 20, wir warten jetzt mal die 7 Jahre ab, gucken mal, wie er sich entwickelt und dann wird halt endgültig darüber entschieden. Das ist halt so eine Chance, die man ihm gegeben hat, weil er so jung war. Nur deshalb.
Ja, und diese Chance, also dieser nächste Prozess, der hat dann im Dezember 2023 stattgefunden, wieder am Essener Landgericht. Und zu diesem Zeitpunkt hatte Timo schon über 6 der verhängten 7 Jahre Jugendhaft abgesessen. Er wäre also eigentlich in diesem Jahr 2024 rausgekommen.
Ja, und die einzige Frage, die die Richter in diesem neuen Prozess beantworten mussten, die war diese: Kann Timo nach 7 Jahren entlassen werden oder ist er halt immer noch so gefährlich, dass jetzt tatsächlich und dann auch endgültig die zeitlich unbefristete Sicherungsverwahrung angeordnet werden muss? Einfach, um junge Frauen vor ihm zu schützen. Und diese Frage, die haben sie mit Ja beantwortet. Das heißt, die Richter haben die Sicherungsverwahrung endgültig angeordnet.
Und was hat Timo in diesem Prozess überhaupt für einen Eindruck gemacht? Also nach so einer langen Haft ja auch.
Ja, man würde natürlich erstmal denken, dass er genau das verhindern will, dass er also länger in Haft bleibt. Aber er war irgendwie total gelassen, so nach dem Motto, ist mir sowieso egal, was ihr hier entscheidet. Ich habe die ganze Zeit übrigens gedacht, ich weiß gar nicht, das war natürlich nur so ein Gefühl, er hat nicht viel gesagt in diesem Prozess, aber ich hatte die ganze Zeit so ein Gefühl, wow, dieser Mann, der ist einfach nur gefährlich, den kann man nicht trauen, vielleicht auch, ja, weil er so wenig gesagt hat.
Okay, wenn du das schon so deutlich sagst, also wenn du da so ein Gefühl schon hast, ne, es ist, ja.
Ja, aber es ist natürlich nur ein Gefühl, da wäre müssen wir noch drüber sprechen. Es gibt natürlich Gründe dafür, warum das angeordnet worden ist.
Ja,
es war
klar.
Ja natürlich keine Entscheidung aus dem Bauch heraus.
Das wäre auch schlecht, wenn ein Gericht aus dem Bauch heraus entscheidet.
Ja, eine mögliche Quelle für Beweise und natürlich die Hauptquelle ist, wie hat er sich überhaupt in der Zeit im Gefängnis verhalten? Und das waren ja jetzt immerhin mehr als 6 Jahre bei ihm bis dahin. Und ja, sagen wir es, wie es ist. Das war nicht gut. Einmal ist er zum Beispiel in der Personalumkleide aufgetaucht, einfach so. Und zwar genau in dem Moment, als sich eine Frau, die da im Gefängnis gearbeitet hat, umziehen wollte und duschen wollte. Die hat natürlich total Panik gekriegt, weil sie ja wahrscheinlich auch wusste, warum Timo im Gefängnis ist.
Ja, und das war noch nicht alles. Er hat seine Mitgefangenen als Vollidioten beschimpft. Er hat gedroht, dass er jeden Wittel weich prügelt. Er hat einer Zahnärztin gedroht, dass er sie umbringen wird, wenn die Behandlung nicht gut wird. Und er hat sich auch tatsächlich geprügelt.
Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, na, wenn man da in der Haft sitzt, dann ist der Ton vielleicht auch mal rauer. Aber es gibt noch einen Satz, den er in der Haft gesagt hat und der auch im Prozess dann eine ganz wichtige Rolle gespielt hat. Er hat nämlich gesagt, ich sehe keinen Sinn mehr in meinem Leben. Ich denke über Suizid nach, weil ich genau wieder das tun würde, weshalb ich verurteilt worden bin. Und dann hat er noch gesagt, wenn man alle meine Taten kennen würde, dann würde ich sowieso für immer im Knast bleiben.
Ja, und auch die Diagnosen von den Psychiaterinnen und Psychologen, die sich in der Haft mit Timo beschäftigt haben, die waren dann nicht gut. Die haben ihn als emotional unstabil bezeichnet, als jemanden, der krankhaft auf der Suche nach sexueller Befriedigung ist, auch durch Gewalt. Und, was fast alle gesagt haben, dass halt eine Behandlung absolut schwierig ist.
Damals in diesem zweiten Prozess, da war natürlich auch ein Psychiater dabei und der hat das eigentlich auch ganz klar gesagt. Er hat gesagt, dass Timo weiterhin gefährlich ist, weil er sich auch selbst, also Timo, sich selbst nicht über den Weg traut. Weil er nämlich eben nicht sicher ist, ob er nicht wieder eine Frau bedrohen würde, wieder eine Frau vergewaltigen würde, wenn man ihn jetzt freilässt. Als er gefragt worden ist, wie er so die Chancen einschätzt und auch das Risiko, dass wieder etwas passieren wird, da hat er gesagt, das ist 50-50. Ich weiß es nicht. Und dazu kommt auch noch, dass er die Taten zum Teil immer noch leugnet oder ja zumindest anders darstellt, als sie in den Urteilen stehen.
Das heißt ja aber auch, dass er sich mit den Taten noch gar nicht vernünftig auseinandergesetzt hat, oder?
Genau.
Gab es in dem Prozess eigentlich auch noch eine andere Meinung? Also selbst Timo hat ja mehr oder weniger sehr deutlich gemacht, wie gefährlich er ist. Hat irgendwie sein Verteidiger oder so nochmal irgendwie was anderes erzählt?
Eigentlich nicht. Also ist natürlich auch eine schwierige Situation für so einen Verteidiger, vor allen Dingen, wenn es so viele Vorfälle gibt und solche Aussagen schon gibt aus der Haft heraus. Der Anwalt, der Verteidiger, der hat letztendlich auch gesagt, es gibt eigentlich keine Alternative, es geht nicht anders. Die Sicherungsverwahrung, die muss angeordnet werden, aber natürlich so ein bisschen aus einer anderen Sicht heraus. Also nicht, weil Timo unbedingt jetzt noch gefährlich ist, sondern einfach, um ihm mehr Zeit zu geben, um an sich zu arbeiten, um sich vielleicht dann doch irgendwann mal zu öffnen. Und ja, das Besondere an diesem zweiten Prozess ist halt, ich habe es ja schon gesagt, Timo hat sich dagegen nicht gewehrt. Er hat gesagt, ich kann jetzt noch nicht entlassen werden, ich brauche mehr Zeit, ich bin noch nicht therapiert worden, ich muss therapiert werden. Und ja, deshalb hat er sich eigentlich in sein Schicksal ergeben.
Aber bis jetzt hat er ja noch gar nicht richtig Therapien gemacht.
Ja, das ist ja genau das Problem. Er sagt, ich muss therapiert werden, macht aber nichts dafür, weil er sich einfach nicht mit den Taten auseinandersetzt, weil er sich nicht öffnet, weil er sie zum Teil noch leugnet. Er macht einfach nichts, um seine Situation zu ändern oder ja, auch dann irgendwann vielleicht mal wieder entlassen zu werden.
Okay, das heißt, wie geht's jetzt mit Timo weiter?
Ja, genau so. Er wird einfach erstmal nicht rauskommen. Die Sicherungsverwahrung, die ist unbefristet, haben wir ja vorhin schon gesagt. Das heißt, es gibt erstmal kein Ende. Aber das ist natürlich trotzdem nicht so, wie man das manchmal sagt, rein in die Zelle, Schlüssel weg. Die Sicherungsverwahrung, die muss schon regelmäßig überprüft werden, einmal im Jahr, ob die Voraussetzungen noch vorliegen, also ob Timo noch eine Gefahr für Frauen ist, für die Allgemeinheit ist. Aber man kann natürlich schon sagen, solange er nicht an sich arbeitet und die Taten weiter leugnet, was er ja macht, dann wird sich daran auch nichts ändern. Und man muss ja auch immer bedenken, wenn man diese 3 Monate, wo diese 9 Taten passiert sind, mal rausnimmt. Er sitzt seit 10 Jahren im Gefängnis und er hat sich immer noch nicht geändert.
Das finde ich auch so krass, dass er ja sogar sagt, ich bin gefährlich, die Chancen, dass ich nochmal Frauen vergewaltige, liegen so bei 50-50. Also irgendwie, er sieht ja ein, dass er irgendwie gefährlich ist, aber dann macht er da nichts draus. Und auch irgendwie nicht nachvollziehbar, obwohl es natürlich man kann sich nicht in so einen Kopf reinversetzen. Geht nicht.
Also ich muss sagen, ich bin auf jeden Fall froh, dass der sitzt und auch noch so lange sitzt, bis er sich hoffentlich vielleicht dann doch irgendwie noch ändert. Aber ja, bis jetzt sieht es ja wirklich nicht so aus. Und so lange, ja, es ist wirklich für alle Frauen besser, wenn der Mann nicht so schnell wieder rauskommt.
Ja.
Auf jeden Fall.
Danke, Jörn, dass du uns den Fall mitgebracht hast. Wir hören uns dann alle in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.
Ciao.
Ciao.